Immerhin gilt es festzuhalten, dass weder anhaltende Regengüsse noch schwere Abbruchwogen sie bedrohen. Ich habe den Ausdruck von Hexenhand mit Bedacht gewählt. Denn gerade an den Wänden der Wohnhäuser fehlen Spuren äußerer Gewalteinwirkung. Tatsache bleibt indes, dass Frauen unterschiedlichsten Kalibers diese Wände aufweichen, respektive sie regelrecht höhlen. Mit bloßen Fingernägeln? Der Bundesrat sprach in seiner letzten Botschaft reichlich vorsichtig von Imagination. Offenbar wird alles getan, um einer Panikreaktion politisch verunsicherter Kreise vorzubeugen. Die Angeklagte Tüchergret gab in ihrer zweiten Vernehmung zu Protokoll, Imagination sei nicht vorsichtig, sondern realistisch gesprochen. Zitat: Was sind eure famosen Landesgrenzen denn? Aber keine Angst, den Pass könnt ihr trotzdem zeigen. Und dahinter beginnt euer Ausland. Unseres ist zu Hause. Halten wir uns vorerst an Fakten. Die Zimmerwände werden alle in Beton errichtet. Wohnt aber eine Frau im Haus, so verkommen sie unter Umständen zu Waben von Wespennestern. So sagte es die Tüchergret. Ohne dass eine Veränderung äußerlich sichtbar würde. Auf beiden Seiten der Mauer kleben die Tapeten wie vorher, nur sind dazwischen Schlupfgänge entstanden. Vogelfedern und Gedichte wirbeln drin, Liebesbriefe, Milchzähne, getrocknete Kleeblätter, Wollfäden, Kinderzeichnungen und was der Seligkeiten mehr sind, von denen kein Mann je eine Ahnung hatte. Oder mussten sich unsere Väter und Vorväter mit derartigem herumschlagen? Ständeratskandidatin Gerda Frutscher-Balzer hat zwar im Rahmen einer groß angelegten Wahlkundgebung Presse und Massenmedien in ihre Wohnung am Zürichberg gebeten, die Decke war vorsorglich mit Holzpfosten abgestützt worden, und Gerda Frutscher-Balzer erklärte vehement, es besteht auch heute kein Grund zur Sorge. Zum Beweis legte die Ständeratskandidatin den Karabiner an und zerschoss vor laufender Kamera systematisch sämtliche Stirn- und Seitenwände ihres schönen Heims. Es kam tatsächlich nichts zum Vorschein, nichts außer Beton. Es gibt eben noch rechte Frauen in der Schweiz, erklärte Gerda Frutscher-Balzer überzeugend, nachdem sie den Karabiner ihres Gatten untadelig geputzt und gefettet hatte. Sie bekam spontanen Applaus. In diesem Sinn ist auch das Schreiben des päpstlichen Nuntius zu werten, in welchem er Frau Frutscher-Balzer Gastrecht einräumte in seiner Villa bis zur vollständigen Restaurierung ihres Heims. Le Vatican tient à une Suisse conservatrice et honore par son geste toute femme et mère de vertus ancienne. Gewiss ist es jedem Schweizer ein Trost, dass Frau Frutscher-Balzer kein Einzelfall ist. Aber was wiegt ein Trost, wenn das Gegenteil tagtäglich ausgehoben wird? Und vor allem, was wiegt internationaler Trost, wenn wir längst die Gewissheit haben, dass Schweizer Bürgerinnen in internationale Netze verstrickt sind? Der Fall Tüchergret und der Fall Bürki Amelie werden uns noch nachhaltig beschäftigen, auch im Rahmen dieses Berichts. Beschränken wir uns vorerst auf die sogenannten nationalen Fälle. In Schönenberg entdeckte man in einer Betonwand ein Kinderstühlchen, ein Kindertischchen und auf dem Kindertischchen ein handgeschriebenes Blättchen mit einem Rezept für die Brennnessel-Humus-Herstellung zur Erdbeerzüchtung. Der Ehemann wirkte völlig verstört. Die Familie besitzt weder einen Garten, noch kann die Frau Erdbeeren essen, ohne sogenanntes Nesselfieber zu bekommen. Sie war nicht einmal in der Lage zu erklären, wo sie gegebenenfalls die Brennnesseln hernehmen würde. Dabei legte sie, wie fast alle Frauen, keinerlei Verstocktheit an den Tag. Sie erzählte willig, dass sie das Rezept aus einem Buch, das heißt aus einem Bändchen aus der Gemeindebibliothek gelesen habe. Der Titel sei ihr entfallen und der Name der Autorin auch. Allerdings könnte sie beschwören, dass es eine Autorin und kein Autor gewesen sei. Und wozu haben Sie dieses Rezept notiert? Fragte der Untersuchungsrichter. Weil es nötig ist. Wozu nötig? Die Frau zuckte die Achseln. Sie war sichtlich betreten oder schlichter ausgedrückt. Sie hatte selber keine Ahnung. Ihr Mann bemerkte sehr feinsinnig, es komme ihm vor, als trüge sie zwar seit 27 Jahren seinen Ehering, aber, Zitat, heute zeigt man mir die Inschrift, Hanni war die ganze Zeit mit ihrer Mutter vermählt. Das Wohnungsbild wirkte idyllisch. Das ehemalige Kinderzimmer picobello aufgeräumt, im Bett ein sorgsam zugedeckter Teddybär. Im Wohnzimmer drei gelbe Rosen auf dem Glastischchen, die Tageszeitung ordentlich gefaltet im Brokatständer. Wozu also die Wandhöhle? Der Ehemann betonte, dass er eigentlich nur durch die Medien aufmerksam geworden sei auf die verworrenen Zustände in der Schweiz. Er habe mehr zum Jux die Wohnungswände abgeklopft. Die Frau habe in all den Jahren nie ein eigenes Zimmer verlangt. Im Gegenteil, vor 5 oder 6 Jahren habe er ihr sogar aus eigenem Antrieb einen Flicktisch im Schlafzimmer installiert. Tagsüber sei er ja nicht dort und nachts drücke er ein Auge zu in Sachen Ordnung. Wenn sie also die Nähmaschine zur Seite geschoben hätten, wäre die Fläche geradezu ideal gewesen zum Abschreiben von Rezepten. Aber lieber, sagte die Frau, es geht doch nicht um Rezepte. Wie dem auch sei, die Frau schlug ihre Residenz in der Schlafzimmerwand auf. Oder, um auf die Schweiz als solche zurückzukommen, mindestens 30% unserer Frauen leben nicht wirklich mit Mann und Kindern zusammen in der gemeinsamen Wohnung. Die ausgehöhlten Wände sind je nach Temperament respektive geistigem Profil ausstaffiert. In Uzwil wurde eine Frau in Flagranti ertappt, wie sie in der leeren Wand ein Seminar leitete. Sie redete pausenlos wissenschaftlich über alternative Energiebeschaffung. Sie imaginierte das feurige Erdinnere, das mit Sonden angezapft und genutzt werden könnte. Dazu hielt sie in der einen Hand ihre mathematischen Berechnungen, in der anderen ein Knäuel Pappschnur, das sie während der Darlegungen entrollte. Offenbar die Sonde. Dies war einer der wenigen Fälle, wo der Ehemann mit seinem Antrag auf psychiatrische Internierung durchkam. Solche Energieformen sind nicht bekannt. In diversen Hochhäusern der Region Bümpitz wurden A. das völlig mit bunten Seidenschals ausgeschlagene Frauenzimmer der Tüchergret entdeckt. B. ein stoffloses, das nach Terpentin stank, weil die kaum 30-jährige Bewohnerin Malversuche unternommen hatte. Die Bilder zerstörte sie offenbar laufend, es waren jedenfalls keine auffindbar. C. ein Raum, der weder Gestank noch Tücher oder Möbel enthielt, dafür ein Wort in den Wandstaub geschrieben, Freiheit. Der Stadtarchitekt ließ es umgehend fotografieren, um jederzeit den Beweis antreten zu können, um was es letztlich geht. Andererseits fand er es symptomatisch, dass im Gemäuer drin Sinnverschiebungen von Begriffen im Gang sind, die jeder Vernunft spotten. Freiheit, um bei diesem Beispiel zu bleiben, scheint nicht länger eine sexuelle Komponente zu beinhalten, noch ein demokratisches Ziel zu umreißen. Freiheit wird in der Wand zum weiblichen Urmaterial umfunktioniert. Beinahe ist man versucht zu sagen, es wirkt als frauenchemische Formel. Aber was bedeutet sie in Klarschrift? Gezielte Verhöre haben natürlich wenig oder nichts ergeben. Die Frau im Bündblitz sagte zum Beispiel immer zu einfach. Was stellt sich eine Frau unter einfach vor, wenn von Freiheit die Rede ist? Welche Freiheit gedenkt sie sich einfach zu nehmen? Man muss sich den bewussten Fall nur richtig vor Augen halten. Vorn und hinten eingekeilt wird die Frau in ihrem Schlupfraum ja nicht einmal Bewegungsfreiheit einfach empfunden haben. Zudem hat die fragliche Bewohnerin Mutterpflichten nachzukommen. Die Frau begann einfach zu weinen. Hat sie damit nicht den Beweis geliefert, dass sie noch nicht einmal die Freiheit erlangt hat, zu reden? Ganz anders die sogenannte Tüchergret. Sie gab, salopp ausgedrückt, dem Richter schon den Bescheid durch, ehe die Wand von Amtes wegen eingeschlagen war. Zitat: Targets vor dem Walde? Auch Wespennester haben Wände, dünn sind sie auch. Irgendwann werden euch die Stachel schon einfahren. Sofort war klar, dass hier eine Zentrale ausgehoben worden war. Genau wie der Lebensgefährte der Tüchergret es insinuiert hatte. Nur die Tatsachen sprachen dagegen. Es waren keinerlei Manifeste versteckt und kein einziges Wort war in Staub geschrieben. Die Tüchergret redet unverblümt davon, dass ihre Tücher Fahnen seien. Im Kreuzverhör vom 1. April gestand sie, an einem Staat im Staate beteiligt zu sein. So hoffe sie aus vollem Herzen. Übrigens sei sie auch mit Köpfchen dabei. Das beweise doch hoffentlich ihre Mauer. Sei es noch eine? Man möge frei befinden, sie selber kümmere sich nicht um Kirchenstreite. Besondere Aufmerksamkeit verdient ihre Antwort auf die Frage, was bezwecken Sie mit den Tüchern? Es sind Fahnen, ich habe sie geträumt. Wozu? Fragte der Staatsanwalt. Grets Antwort, damit es geträumt ist. Beim mehrmaligen Abhören des Tonbandes wurde der zugezogene Psychologe aufmerksam auf die Inkongruenz im Pronomengebrauch. So sagte Gret, ich habe diese Fahnen geträumt, also Sie. Im nächsten Satz werden Sie aber zu es, damit es geträumt ist. Auf diesen Widerspruch hingewiesen, führte die Tüchergret mokant Freud an. Das heißt, sie sagte wortwörtlich, an den Sigmund könnt ihr glauben, rührend. Dann wisst ihr sogar Bescheid. Es hat den Frauen von jeher gehört, aber jetzt hat es 12 geschlagen. Ohne Atem zu schöpfen, schloss Gret mit der Erzählung ihres Traums an. Sie habe einen Kirchturm erlebt, dessen Glocken nicht lauthals den Sonntag zerschellten. Die Schwänge wehten als loses Bündel zartester Seide von einer Glockenwand zur anderen, eben ihre Fahnen, die eine neue Zeit einläuteten oder eine uralte, auch da möchte sie keinen unnützen Streit vom Zaun reißen. Es sei viel zu wichtig, die Ära als solche zu begreifen. Man hat zwar nie ausgelernt, aber ich möchte doch in Erinnerung rufen, was diese Ära in Wahrheit ist. Eine hohle Wand. Und wem gehört sie? Beinahe ist man versucht, den Kinderreim vom Mann mit dem hohlen Zahn abzuändern. Es war einmal ein Mann, der hatte eine hohle Wand und in der hohlen Wand, denn eines ist sicher, wo Wände sind, da sind auch Männer. Es mag der Tüchergret passen oder nicht, wir sind immer vorher da. Sie mag so viele Frauen zum Höhlen anstiften, als sie will. Und sie stiftet an. Das leidet keinen Zweifel. Der Bundesrat hat bereits im Frühjahr inoffizielle Sondierungen seitens unserer diplomatischen Vertretungen angeordnet. Mit anderen Worten, die oberste Landesbehörde schließt nicht aus, dass unsere Mitbürgerin auf ausländischen Lohnlisten figuriert. In ihrem Studio hat man zwar nichts außer Seidentüchern in der Wand gefunden, aber wem geben sie Zeichen und wer sollte hineinfallen? Der Fall von Amelie Bürki aus Chur hört sich im ersten Anlauf bedeutend harmloser an, Das heißt, die Angeklagte selbst gibt sich wesentlich biederer als die Tücher Gret. Und doch ist durch sie eine diplomatische Beziehung überschattet worden. Am 18. Oktober ist der DDR-Botschafter beim Bundesrat vorstellig geworden, um, wie es hieß, gegen die infame Aushöhlung des Sozialismus durch Bürgerinnen der kapitalistischen Schweiz zu protestieren. Zur Beweisführung übergab die DDR-Botschaft ihre komplette Fische samt Tonband über unsere Mitbürgerin und deren Komplizin in Ost-Berlin, Novak Friedl. Die Staatssicherheitspolizei, kurz Stasi, hat das eingeschriebene Parteimitglied Novak nach dem fraglichen Treff im Bahnhof Friedrichstraße 2 Monate lang beschattet, die Wand des Schlafzimmers in Berlin-Marzahn aufgebrochen und einen westlichen Lippenstift, einen westlichen Nagellack plus zahllose Briefanfänge sichergestellt. Liebe Freundin, liebe Freundin, Lippenstift und Nagellack entpuppen sich in der chemischen Analyse als Lippenstift und Nagellack. Am 17. September wurde Naubach vorsorglich aus der Partei ausgeschlossen. Sie arbeitete als Telefonistin im Verlag Volk und Welt. Am bewussten 8. Juni hatte sie sich freistellen lassen wegen schwerer Krankheit der Tochter, respektive notfallmäßigem Arztbesuch. Dem diplomatischen Druck folgend entschloss sich der Bundesrat, die 46-jährige Bürki Amelie Hausfrau wohnhaft in Chur, Eulenweg 9, ebenfalls zu beschatten. Auch sie zeigte keinerlei Auffälligkeiten im Tagesablauf. Sie verließ ihr Haus strikt für Lebensmitteleinkäufe im Supermarkt und Sonntagsspaziergänge mit dem Ehemann. Die Telefonüberwachung verlief ähnlich ergebnislos. Frau Bürki führte 2-mal wöchentlich Gespräche mit dem Altersheim Morepo in Lausanne, wo ihre Mutter seit 4 Jahren untergebracht ist, und sonntags telefonierte sie mit ihrer Schwester Lorette in Winterthur. Alle anderen Anrufe des Anschlusses betrafen die Tochter und die beiden Söhne des Ehepaares. Als sämtliche Wände der Churer Wohnung abgeklopft wurden, antwortete im Schlafzimmer hohles Echo. Und Frau Bürki begann zu weinen. Sie beteuerte, es sei ihr nur nicht recht wegen ihres Mannes. Er sei so rechtdenkend. Sie hielt an die 100 Briefe versteckt in der Wand. Die Anrede lautete durchwegs, liebe Freundin. Und der Text idem, über eingeschriebene Seiten hinweg nur immerzu, liebe Freundin, liebe Freundin, liebe Freundin. Zudem fand sich der angeforderte, übrigens unbenutzte S-Bahn-Fahrschein aus Ost-Berlin. Damit war jede Verwechslung ausgeschlossen, was Amelie Bürki nicht hinderte, zu leugnen. Frage des Untersuchungsrichters, was für Kontakte bestehen zwischen Ihnen und Frau Novak in Ost-Berlin? Antwort, heißt sie Novak? Wir haben vergessen, uns richtig vorzustellen. Schreibt man Novak mit ZK? Wissen Sie vielleicht auch den Vornamen? Frau Bürki beharrte auf ihrer Behauptung, übrigens genau wie Frau Novak in Ost-Berlin, die Adresse der lieben Freundin nicht zu kennen. Beide geben aber offen zu, sich am 8. Juni im Bahnhof Friedrichstraße getroffen zu haben. Ich zitiere aus der Fische. Die Westlerin Bürki Amelie sprach um 14:25 unmittelbar nach legal erfolgter Einreise mit Tagesvisum die Genossin Novak Friedl in der Bahnhofshalle an, scheinbar zufällig und unter den Augen der diensthabenden Volkspolizisten Krechel Blume. Die Westlerin erklärte der sogenannten Unbekannten, sie habe kein Münz, müsse aber unverzüglich zum Alexanderplatz mit der S-Bahn, ihr Mann warte nämlich allein drüben im Hotel, er habe die Fernsehserie Berlin-Alexanderplatz ja nie angeschaut. Item, sie sei in Eile, ob die Frau so freundlich wäre, ihr einen Geldwechselautomaten zu zeigen. Die Bürgerin Nova zog einen Fahrschein aus ihrer Rocktasche und streckte ihn der Westlerin wortlos hin. Diese nahm ihn freudig überrascht entgegen und schlug vor, Kaffee zu trinken, zum Entgelt. Diese erste Unstimmigkeit machte die Volkspolizisten Krechel-Brummer aufmerksam. Entweder man muss sich beeilen oder man will Kaffee trinken. Auch die Genossin schien zu zögern. Da entdeckte Bürki Amelie, an deren Strumpf knapp unterhalb des Rocksaums eine Fallmasche. Sie zog eilig ein Fläschchen Nagellack aus der Handtasche und forderte Novak auf, ungeniert davon Gebrauch zu machen. Es gebe nichts Peinlicheres, als mit einer laufenden Fallmasche herumzulaufen, wenn man davon Kenntnis habe. Die Frauen lachten komplizinnenhaft. Schließlich betupfte die Westlerin selbst den Strumpf der Genossin. Diese nahm ihr das Fläschchen aus der Hand und äußerte sich geradezu überschwänglich zur Perlenuntertönung, worauf sich beide eilig ins Mitropa der Bahnhofhalle verzogen. Durch die Scheibe beobachteten Krechelblume, wie die Genossin an einem Stehtischchen genüsslich ihre Fingernägel lackierte, ehe sie am Tresen zwei Becher Kaffee holte mit einem 5-Mark-Schein der Westlerin. Diese benutzte die Wartezeit, um ihrer Komplizin das Fläschchen Nagellack in die Handtasche unter dem Stehtischchen zu schmuggeln. Für Krechel-Blume wurde dadurch der Verdacht des Kassiber-Austausches erhärtet. Entsprechend schaltete sie die Stasi ein und die Beamtin Warnowski wurde umgehend ins Mitropa abkommandiert und schaltete am Nebentischchen ein Bandgerät ein. Die Stasi schreibt dem Bundesrat: Wir haben nachgerade sämtliche Spielarten der Heimchen am Herdrolle vorgesetzt bekommen. Aber wir haben volle Kenntnis, dass es diesen Typus Frau in der Realität auch im Westen nicht mehr gibt. Er wird für uns inszeniert. Als Sekretär der Vereinigung Schweiz bleibt Schweiz hatte ich Gelegenheit, das Tonband mehrmals abzuhören. Es wird tatsächlich zwiespältig harmlos. Den Behörden Ostdeutschlands scheint die Perfidie just darin zu liegen. Kinder, Küche, Kirche als Geheimcode. Die beiden Frauen tauschen Rezepte über Blumenkohl, dem gängigsten Frühgemüse auf dem Ostmarkt. Sie erörterten die Blähungen ihrer Männer nach dem Essen, vor allem aber die widrigen Kochdünste, die über Tage im Hause hängen blieben. Es sei denn, Frau Novak nehme sich die tiefe Erkenntnis Frau Bürkis nun zu Herzen und ziehe stets ein gehöriges Stück altbackener Brotrinde mit. Just die Adressen wurden nicht getauscht, die eigenen Namen nicht verraten. Auch ich bin allmählich zur Überzeugung gelangt, dass dies völlig unnötig war. Zwischen den beiden Frauen herrschte eine uralte Vertrautheit, das heißt, sie knüpften offensichtlich an frühere Gespräche an. Den Beweis liefert der Anfang des Tonbandes. Man muss sich die Situation vor Augen halten. Frau Novak war kaum vom Tresen zurückgekommen. Die Frauen hatten also erst ein paar Schlucken Kaffee getrunken zusammen, als die Beamtin Warnowski in Zivil am Nebentisch auftauchte und das Bandgerät einschaltete. Die sogenannten Unbekannten waren gerade beim Intimleben der 18-jährigen Tochter der Kurerin. Das heißt, Frau Novak fragte, ob diese auch die Pille nehme, was Frau Bürki erst nach einigem Zögern bejahte. Die Genossin quittierte mit Gelächter. Tonband ist nicht mehr wie früher, wa? Naja, dann wissen Sie, was ich durchstehe. Ulrike ist ja sowas von fahrig. Mensch, da darfst du nichts fragen und weniger ist noch besser. Mimose wäre eine arge Untertreibung. Ist es mit ihrer anders? Für die Stasi fand eindeutig weitere zweimal im Nachrichtenaustausch statt. Die Schweizerin klopfte dreimal aufs Tischblatt und sagte, um 2:30, da lasse ich nicht mit mir markten. Kann ich sonst ein Auge zumachen? Die Genossin klopfte 4-mal auf den Tisch. So ist es, genau. Und wissen Sie, was ich klargestellt habe? Solo. Muss ja eine Grenze geben, irgendwo. Die Stasi fragt an, von was ging hier die Rede? Das Frauengespräch blieb auch in der Folge derartig chiffriert oder derartig einfältig, dass jeder Geheimschlüssel versah. Tonbandausschnitt Novak. Jetzt fällt mir ein, was Sie wirklich sehen müssten. In Köpenick draußen, im Schloss, da gibt's einen sechsfachen Sonnenuntergang. Echt? Habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Erstmal spiegelt sich die Sonne im See. Mach schon zwei. Und wenn die Olle Schober im dritten Stock in ins Fenster ganz und das Vorfenster halb aufstößt, spiegeln die zwei sich in den beiden. Macht total sechs, gell? Soll ich einen Zettel schreiben für die Schober? Bürki. Ja, ja. Eigentlich haben Sie recht. Doppelverglasung hat nicht nur Vorteile. Auch überhaupt. Was heißt besser? Sie fuhr nicht nach Köpenick am 8. Juni. Sie fuhr auch nicht zum Alexanderplatz. Sie ging zu Fuß unter den Linden. Die Beamtin Wanowski folgte ihr. Amelie Bürki sprach mit niemandem mehr und kehrte um 17.10 Uhr in den Westen zurück. Sie hat keineswegs versucht, Frau Novak im Metropa zurückzuhalten oder sie noch ein Stück zu begleiten. Sie hatte nicht einmal versucht, deren Pappbecher an sich zu nehmen. Er wäre ein farbiges Andenken gewesen. Tonbandschluss, Novak. Yes, ist die Ulrike. Um vier müssten wir ja beim Arzt sein. Akne, gell? Gottlob können wir es auf Schein nehmen bei uns. Na dann mal tschüss. Und links, wenn Sie rauskommen. Bahnsteig zu. Fische. Da zog die Westlerin wortlos einen schwarz-goldenen Lippenstift aus der Handtasche und steckte ihn der Genossin hin. Diese schraubte ihn hastig auf, malte sich ohne Spiegel die Lippen, hob den Pappbecher vors Gesicht und zeigte ihn der Westlerin kurz, ehe sie ihn zerdrückte und an der Tür in den Eimer warf. Es fand kein Blickkontakt mehr statt. Aber Novak behielt den Lippenstift. Die Westlerin verließ das Metropa keine 30 Sekunden später. Wanowski nahm den Pappbecher in Gewahrsam, aufgedrückter Kussmund, Farbe tiefrot. Von Interesse ist für mich ganz besonders, was sich Anfang November in Chur abspielte. Der Untersuchungsrichter tauchte nach Feierabend in der Wohnung Eulenweg 9 auf, um endlich den Ehemann Bürki Johann Balthasar vom Verdacht gegen seine Frau zu informieren. Herr Bürki lachte. Kaum wurde das Tonband aber angespielt, sprang er auf und ohrfeigte die 18-jährige Tochter Cecil. Er jagte sie aus dem Zimmer und schrie die Ehefrau an. Zitat: In der Kirche das Kniekrümmen am Sonntag, jawohl, aber der Kleinen die Pille zu fressen geben, hinterrücks. Herrgott Sakrament, mit wem schläft sie? Wird's oder muss ich in den Osten, um auf dem Laufenden zu sein? Jetzt ist fertig mit Löli machen. Einschlagen die Wand. Als Johann Balthasar Bürki die Briefe sah, schoss ihm das Augenwasser ein. Wenn man so denke, sagte er mehrmals. Wem zuliebe habe er das Reisli nach Berlin überhaupt unternommen, damit sie einmal auf andere Gedanken komme? Und was sei bedankt? Liebe Freundin, wenn man so denke. Den halben Nachmittag sei er um die Gedächtniskirche getrampt und habe sich weiß der Herr was ausgemalt. Amelie allein im Osten drüben. Aber man dürfe nicht denken. Vielleicht legt dieser schlichte Herr Bürki den Finger auf die wundeste Stelle. Wir dürfen alle nicht mehr denken. Nicht an das, was in unserem Staat läuft. Nicht an das, was in unseren Familien läuft. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen und jede Partei quer durch die ganze Politlandschaft will uns glauben machen, noch sei nichts Gravierendes verpasst. Es fehle ja an Koordination. Es entziehe sich dem gesunden Menschenverstand. Ich erlaube mir, hier als letztes die Tüchergret zu zitieren. Möge es unruhig unpassend erscheinen, denn genauso unpassend ist unsere Realität, ob es uns passt oder nicht. Sie hat das letzte Wort. Am 20. Oktober wurde vom Staatsanwalt im Gerichtsgebäude die Frage gestellt, ob die Schweiz nicht ausgehöhlt werde durch schwärmerische Ostsympathien.